Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Spiel meines Lebens hier auf meinsportradio.de. Wir feiern heute ein kleines Jubiläum. Es ist heute die 10. Sendung und das Spiel meines Lebens, das soll eure Geschichten beinhalten, eure Geschichten, die ihr im Stadion erlebt habt, auf den Tennisplätzen dieser Welt, wenn euch etwas in Erinnerung geblieben ist, worüber ihr gerne erzählen wollt. Man muss allerdings gar nicht so weit zurückreisen, wenn man das Spiel seines Lebens gehabt hat. Das Spiel, über das wir heute reden, 2012, hat wohl noch jeder in Erinnerung mit Olympia als dem sportlichen Höhepunkt. Heute rede ich aber mit dem Thomas über das zweite sportliche Highlight dieses Jahres und über ein Event, was 3 Tage angedauert hat und was heute noch vielen Sportfans in Erinnerung ist. Bis gleich.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
Wieder zurück bei Das Spiel meines Lebens hier auf www.meinsportradio.de. Bei mir zu Gast ist heute der Thomas. Hallo Thomas.
Hallo Andreas.
Thomas, du bist der Chef von das Ganze hier bei www.meinsportradio.de. Du machst die Sportshow mittags immer mit dem Robert zusammen und bist passionierter Golfer. Wie kam es dazu?
zum Golfen oder zum Radio?
Also zum Golfen.
Achso, zum Radio kam es, ich habe mal Radio gemacht und hatte immer die Idee. Zum Golfen bin ich gekommen. Ich habe vor 20 Jahren mal war ich eingeladen zu einem Schnupperkurs. Und in Lüdersburg, bei Lüneburg, und ich bin da hin und dachte, okay. Und das hat geregnet und wir waren im Schnupperkurs, ist ja normalerweise, gehst du raus, 2 Stunden Bälle schlagen und das war's. Und wir standen dann, wir hatten einen schottischen Coach, der hat irgendwie schottisch gesprochen mit mir, ich habe nur die Hälfte verstanden und ich fand das einfach nur genial. Ich habe da gestanden, Bälle geschlagen und das regnete, die anderen Gäste gingen wieder rein und nee, ich habe da gestanden. Und dann hat er irgendwann, okay, wenn du Lust hast, da ist ein Kurzplatz, kannst du rausgehen, ein bisschen spielen. Hab dann so ein paar Bahnen, so Kurzplatzbahnen, also Anführungsstrichen gespielt und war total infiziert. Dachte, das ist genau mein Ding. War mir aber auch klar, wenn ich das mache, weil das ist sehr zeitintensiv, wird viel, viel Zeit drauf gehen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich gerade eine Firma gegründet, ich habe gerade Familie, also Kind bekommen und gesagt, warte noch ein bisschen, sonst geht das hier alles im Bach runter. Alles drei kriegst du nicht auf die Reihe, sondern warte mit dem Golfen. Und habe dann irgendwann vor 4 Jahren, 2009, einen Freund getroffen, der sagte, ey, ja, wie geht's und so, bla, und ich fange wieder an zu golfen, willst du nicht mitspielen? Ja, golfen, cool. Die Kinder sind inzwischen groß oder größer, Firma läuft einigermaßen, ach, gehst du mal mit. Und der kannte wieder den Head Pro von meinem Golfclub, wo ich jetzt bin, und so da hingefahren, haben uns verabredet, und dann habe ich halt einfach eine Stunde genommen, eine Trainerstunde, und ich war sofort wieder drauf. Also es ist wie ein Raucher, der aufgehört hat zu rauchen 100 Jahre lang, und du rauchst die erste Zigarette und willst wieder rauchen. So war das.
Gut, was Golf hat den Unterschied, dass es ein bisschen gesünder ist als Rauchen.
Ne? Naja, es gibt Leute, die sagen, Golf ist kein Sport, aber Golf ist schon sehr gesund, ja, weil du bist die ganze Zeit draußen an der frischen Luft. Ich sehe außerdem viel besser aus. Also ich war früher so relativ blass, habe inzwischen so eine gesunde Bräune. Viele sagen, ich sehe zu braun aus. Und das ist ja auch, du bewegst dich 5 Stunden. Du bist 5 Stunden draußen und bewegst dich und hast auch ganz viel geistige Beanspruchung. Von daher ist das eine gute Sportart, finde ich. Und es ist deutlich besser als Rauchen, ja.
Ja, das Spiel deines Lebens, das habe ich eben schon in der Anmoderation gesagt, fand im Jahr 2012 statt. Es fand der Ryder Cup statt. Erklär mal gerade kurz, worum es beim Ryder Cup geht.
Der Ryder Cup an sich ist eine Golfveranstaltung, die ursprünglich gemacht war, England gegen Amerika, wo mehrere Golfer aus einem Land, aus Amerika oder aus England, gegeneinander angetreten sind. Einfach um zu gucken, wer sind die besseren Golfer, die Amerikaner oder die Engländer. Und dann hat man irgendwann gesagt, okay, es wurde irgendwann zu Lasten der Amerikaner, also die wurden immer besser und die Engländer immer schlechter, hat man dann gesagt Großbritannien. Dann haben wir Ryder Cup Amerika gegen Großbritannien. Und ich glaube 1997 war das, 77 war das, glaube ich, hat man dann gesagt, okay, 79 war es. Wir ziehen das hoch auf Europa. Also Europa spielt gegen die USA, die besten Golfer treten gegeneinander an in 3 Tagen, in verschiedenen Versionen, Einzel, Vierer, Bestball, Vierer, klassisch, und spielen einfach gegeneinander. Und das ist der Ryder Cup. Ländervergleich.
Und das ist es ist ja eine sehr prestigeträchtige Nummer geworden. Es war ja schon zwischendurch so, dass auch die Atmosphäre durchaus mal die drei Tage vergiftet war. Es gibt zum Beispiel das Beispiel, wurde im Nachhinein War by the Shore genannt. 1991 auf Kiawah Island gab es das legendäre Duell zwischen den USA und Europa, wo drei Tage wirklich offene Feindschaft herrschte zwischen den Spielern. Also dieser Ryder Cup scheint ja aus den Spielern, die sonst Einzelkämpfer sind, die sich sonst auch eigentlich alle ganz gut verstehen, so auf der Tour, aber scheint es ja wirklich so ein Mannschaftswettbewerb zu werden, was die Spieler so ein bisschen verändert in den drei Tagen.
Du bist als Golfer normalerweise auf der Tour, spielst du für dich, also du spielst immer gegen dich. Du spielst mit anderen zusammen, aber du spielst gegen dich und für dich. Und auf einmal spielst du in einem Team. Und dieses Team tritt an und du spielst und du weißt, meine Spiele zählen jetzt auch noch für die Mannschaft. Das ist schon mal eine andere Geschichte. Das zweite an der Geschichte ist, dass du dann nicht mehr Zählspiel spielst, also das klassische, ich habe viele Schläge gebraucht, wir zählen zusammen, am Ende machen wir einen Strich drunter, sondern du spielst Matchplay.
Ja.
Deinen Gegner zu besiegen. Also an jedem Loch, das du gewinnst, kriegst du einen Punkt. An dem er gewinnt, er einen Punkt. Und wer die meisten Löcher gewonnen hat, holt einen Punkt fürs Team. Und wenn du selber Golf gespielt hast, zum Beispiel die Situation, das wird einfach einmal ganz anders. Ich habe das auch schon erlebt, mit Freunden gespielt, und dann machst du halt Dinge, weil du weißt, es ist Matchplay und Golfen ist ganz viel Kopf, die, ich sag mal, die du sonst nicht machen würdest. Einen kurzen Putt aus einem halben Meter, auf der Runde sagst du, komm, ach, schenke ich dir. Weißt du, wenn es nicht gerade Wettbewerb ist, schenke ich dir. Beim Matchplay kann man auch schenken, da kannst du auch sagen, hier ist dein, der Putt, glaube ich dir, den brauchst du nicht mehr machen, glaube ich dir. Und dann gibt's auch so Sachen, wo du sagst, okay, den will ich sehen. Gerade wenn es eng wird. Und wenn er dann den Putt, das habe ich jetzt gerade mit einem Freund gemacht, vorbeischiebt, auch noch zu sagen, okay, ich wusste, dass du den nicht reinmachst. Weißt du so, das ist natürlich eine Nummer, das, eigentlich ist es ziemlich unfair, ein bisschen gegen die Etikette, aber das hebt so die Stimmung bei dem anderen, bei dir selber auch, weil dem anderen sagst du, hier, ich dich. Und er kommt dann zurück und sagt, ah, der Idiot. Und das, wenn das ein Spieler macht, das ist eine Sache. Wenn das 12 Spieler macht, das ist eine andere Sache. Und wenn dann noch von außen die Fans kommen und diese ganze Stimmung, und die spielen ja dann immer in Amerika oder in Europa, und da sitzen 60, 70, 80, 90.000 Euro pro Tag teilweise auf der Anlage und machen Stimmung, dann kann sowas schon mal eskalieren, wie 91, wo einfach es einfach immer lauter wurde, immer spannender wurde, immer enger wurde. Und das sind so Dinge, das macht den Ryder Cup auch ein bisschen aus. Also es ist nicht so diese Nummer, oh, wir warten bis Sonntagabend, mal gucken, wer ans Ziel kommt, wer gewinnt, sondern das ist, jedes Loch zählt, jede Bahn zählt, jedes Spiel zählt. Das ist schon sehr, sehr viel Druck, sehr, sehr viel Stimmung und das macht einfach auch so unglaublich lebendig.
Ja. Also, um auf das Jahr 2012 zu kommen, die Europäer waren Titelverteidiger, hatten 2010 in Celtic Manor in Wales, die sich den Titel zurückgeholt, den Ryder Cup zurückgeholt und waren dann als Titelverteidiger 2012 angetreten. Fand in den USA statt, im Medina Country Club in Illinois. Und gleich hören wir uns wieder und dann geht's um das Jahr 2012 und es waren überragende drei Tage. Bis gleich.
Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajakpaddeln. Und ja, ich grüße alle Hörer, die jetzt meinsportradio.de hören.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Wieder zurück bei das Spiel meines Lebens. Heute mit einer Sendung zum Golf, zum Ryder Cup 2012. Bei mir ist immer noch der Thomas zu Gast. Thomas, 2012 war es so, dass die beiden Teamkapitäne waren auf europäischer Seite José María Olazabal und auf der amerikanischen Seite Davis Love, der Dritte. Es ist schon so, nicht wie bei Länderspielen, wenn du berufen wirst für den Ryder Cup, trittst du auch an, egal was ist, oder? Ja. Also ich meine, es ist für alle doch eine Ehre.
Ja, also es heißt, es gibt für Ryder Cup kein Geld, es gibt für den Ryder Cup nur Ruhm. Also, weil das einfach, und das interessiert auch, ich meine, das sind die besten Golfer der Welt. Da treten 12 besten Europäer gegen die 12 besten Amerikaner an, die nach einem Auswahlkriterium ermittelt werden. In Amerika ist es, glaube ich, das Preisgeld mehr oder weniger. In Europa ist es die Weltrangliste. Und wenn du schon diese Ehre hast, da anzutreten und da mitspielen zu können, dann bist du auch da bereit dazu, weil du genau weißt, es kann zu dieser Situation kommen, der ist 2010, der McDowell war, der den Putt macht, beziehungsweise das Loch gewinnt zum Ryder Cup Gewinn für Europa, wo du wirklich berühmt werden kannst. Lange 91, du sprachst das vorhin an, hatte die Chance mit einem Putt, das Ding sozusagen für Europa zu sichern, schiebt ihn aus knapp 2 Metern vorbei, die Amerikaner explodierten und gewannen den Pokal.
Ja.
Und da kannst du natürlich auch das Gegenteil erreichen, aber wenn du diese Chance hast auf Ruhm, und das ist mehr Ruhm, den Ryder Cup zu gewinnen, als irgendwie ein WGC-Turnier oder ein Grand Slam-Turnier, ein Major-Turnier, keine Ahnung, dann fährst du da auch hin. Es sei denn, den nimmt man ein Bein ab oder so, keine Ahnung. Selbst dann würden einige hinfahren, ich bin dabei.
Ja. In diesem Fall, also der Ryder Cup hat ja auch so ein bisschen Druck. Also Tiger Woods zum Beispiel gilt ohne Widerspruch, glaube ich, als der beste Spieler, den es auf der Welt gibt. Wenn er sein Zeug beisammen hat, gibt es, glaube ich, niemanden, der besser ist als er. Ja. Er liefert im Ryder Cup ständig wirklich nur mittelmäßige Ergebnisse ab. Hatte zum Beispiel in den ersten beiden Tagen, hatte er keinen Punkt gemacht für die Amerikaner. Und was meinst du, woran das liegen könnte?
Naja, vielleicht ist es wirklich der Druck. Also diese Nummer, er muss was Besonderes bringen. Er muss sich besonders beweisen. Und seine Statistik, ich glaube, war zum 9. oder 8. Mal beim Ryder Cup oder 7. Mal. 7. Ryder Cup war es in 2012.
7. ja.
Genau. Bist es zwar gewohnt und trotzdem ist es immer wieder das andere. Es wird immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und alle gucken auf ihn. 2012 war noch die Geschichte mit seinem Comeback, nach dieser Geschichte mit seiner Ehefrau noch besonders schwierig. Und er wird auch immer eingesetzt. Also er kann spielen, wie er will, wird immer eingesetzt. Er muss immer spielen. Und alle erwarten von ihm einen Punkt.
Ja, also um das zu erklären, die ersten beiden Tage ist es so, dass immer zwei Spieler zusammenspielen. Es ist erst Foursome und Fourball. Beides verschiedene Spielarten des Matchplays. Also es spielen einmal in einer Spielart sind beide Spieler schlagen einen Ball, beziehungsweise alle vier Spieler schlagen einen Ball. Und der das beste Ergebnis hat, der gewinnt das Loch, entweder für Europa oder die USA. Bei der zweiten Spielform ist es so, dass nur zwei Bälle geschlagen werden, jeweils einer von Europa und einer von den USA. Und dann spielen die Spieler immer abwechselnd.
Das heißt, diese Vorballnummer ist Bestball. Das heißt, beide schlagen ab, der kann sich aussuchen, welches Ergebnis man nimmt. Beim Foursome ist das genau der klassische Vierer eigentlich. Abschlagen, du kannst überlegen, wann ich abschlage, also wer schlägt wann ab. Und dann geht's immer, der Nächste muss den nächsten Schlag machen.
Mhm, genau.
Und das führt natürlich zu Situationen. Tiger Woods ist jemand, der früher berühmt dafür war, dass er gut scramblen konnte. Also aus Situationen wieder rauskam, Bälle sich wieder also gerettet hat. Mhm. Er lag aber in diesen Situationen ja auch deshalb, weil er die Bälle da hingeschlagen hat. Das heißt, Das macht natürlich im Vierer auch nicht so ganz einfach für seinen Partner. Weil wenn Tiger den Ball links rausdrückt, musst du versuchen zu zaubern und den Ball aufs Grün zu bringen.
Ja.
Und das ist eine Geschichte, die, glaube ich, für seine Partner fast schwieriger ist als für Tiger.
Man hatte ihn an den ersten beiden Tagen mit Steve Stricker zusammengesetzt, weil das zwei Jahre vorher in Celtic Manor war es wirklich sehr, sehr gut gegangen. Und an diesen beiden Tagen hat er von alle drei Spiele, die er mitgemacht hat, hatte er verloren.
Mit Stricker zusammen. Aber er hat
mit Stricker zusammen, genau.
Er spielt mit Stricker auch zusammen den Presidents Cup. Das ist quasi die, wie soll man sagen, also quasi das Wettbewerb oder der Wettbewerb Amerika gegen den Rest der Welt, außer Europa. Und das findet dieses Jahr statt. Das spielt er auch immer mit Stricker zusammen und ist auch immer erfolgreich. Weil Stricker ist derjenige, den er am liebsten mag, der ihn auch am besten führen kann. Ja. Also man wird jetzt sagen, hey, Tiger, aber Tiger musst du auch führen. Tiger muss auch, gerade beim Vierer musst du auch jemanden haben, wo Tiger Vertrauen hat zu und sagt, okay, dir glaube ich auch alles.
Ja.
Und Stricker gilt als der beste Putter der Welt und dann haben wir gesagt, okay, wenn ich jetzt Tiger den Ball aufs Grün bolzen lasse, wo auch immer heraus, Stricker wird ihn putten.
Ja.
Das war der Gedanke dabei.
In diesem Fall war es so, dass Stricker und Woods tatsächlich für die Amerikaner die schlechtesten Ergebnisse eingefahren hatten. Ansonsten die ersten vier Spiele, also es sind immer acht Spieler unterwegs in den jeweiligen Spielen, ging die erste Runde gegen 2-2 aus, die zweite Runde mit Four Ball ging 3-1 für die Amerikaner aus. Das heißt, am Ende des ersten Tages stand es 5-3 für die Amerikaner. In der zweiten Session hatte sogar auch Martin Keimer einen Auftritt, hat er da aber sehr, sehr schwach gespielt.
Mit Justin Rose zusammen.
Mit Justin Rose
hat
zusammen
Vorball gegen Kutscher und Johnson. Keimer ist kein Viererspieler. Wenn du mich fragst, ist Keimer kein Vierballspieler. Also das ist ein Spieler, der kann alleine spielen, den musst du alleine spielen lassen. Der hat auch im Ryder Cup davor, in Celtic Manor 2010, hat der auch nicht überragt im Vierer.
Ja.
Das ist nicht so seine Welt. Das ist so jemand, ich glaube, Keimer ist so, ich würde ihn auch nicht spielen lassen. Also ganz doof, aber im Vierer eher selten.
Das war auch sein einziger Auftritt in den ersten zwei Tagen. Also wie gesagt, der Kapitän hat immer die Möglichkeit, 8 Spieler auszuwählen aus den 12, die er hat. Und hat sich dann in den anderen 3 Sessions dann gegen Keimer entschieden. Wer auf europäischer Seite, sobald er das Schildchen Ryder Cup sieht, ein anderer Mensch wird, ist Ian Poulter, der zu dem Zeitpunkt keine guten Ergebnisse vor dem Turnier eingefahren hatte und trotzdem wieder der beste Mann der Europäer war. Woran liegt das?
Das ist so eine Nummer, also Poulter ist jemand, glaube ich, der dieses Besondere braucht. Das liegt aber auch an der Spielform. Matchplay bedeutet, wenn du ein Loch verlierst, ist es, ob du eine 9 spielst oder 10 spielst, keine Rolle. Das heißt, du verlierst nicht 4 oder 5 Schläge, sondern du verlierst nur ein Loch. Das heißt, wenn du zocken kannst und gut im Zocken bist, kannst du sagen, komm, diese Bahn ist eh weg, was soll's, die nächste hole ich mir. Also aggressiver spielen. Das geht bei Patten los. Wenn du einen 8-Meter-Patt hast, den will ich lochen. Wenn du reingehst, den will ich lochen, dann lochst du ihn eher, als wenn du sagst, oh, ich muss den nicht lochen.
Ja.
Oder ich muss vorsichtig sein. Mein Score und Polter geht raus, ich will dieses Spiel gewinnen.
Ja.
Verliere ich dieses Loch, habe ich noch 17. Verliere ich dieses Loch, habe ich noch 16. Verliere ich dieses Loch, habe ich noch 15. So denkt er, so spielt er. Ja. Und so tritt er auf. Und er mit seinem Auftritt, dieses auf einmal extrovertiert und groß und laut und die Leute gehen mit, beeindruckt er seine Gegner. Die dann sagen, ja. Oh, der Polter, oh, das ist ein Weltcup-Spieler. Ja, das spielt eins zum anderen. Golf ist, wie gesagt, ganz, ganz viel Kopf und ganz, ganz viel auch ein mentales Ding. Und er zeigt einfach auch immer diesen unbedingten Willen, dieses Leuchten in den Augen, dieses Fäusteballen, die Leute anfeuern, anpushen. Das ist so Polter. Das ist sein Ding. Wenn ich Captain wäre, ich würde ihn nominieren, dass er nicht mehr spielen würde. Spiel Ryder Cup.
Ja, das ist, also wie gesagt, vorher war er Captain's Pick, das heißt, er hat sich sportlich nicht qualifiziert, das heißt, er wurde vom Kapitän dann nominiert und das ist eine sichere Bank. Also Ian Poulter muss nominiert werden, hat man das Gefühl.
Ja, zwingend. Also das sagt auch jeder Europäer. Und das ist auch, er ist auch derjenige, der die Europäer quasi, du hast es selber gesagt, nach 2 Tagen im Spiel gehalten hat. Er hat 3 seiner 3 Spiele gewonnen. Mhm. Er hat einmal eine Runde nicht gespielt, glaube ich. Am ersten Tag den Vorball nicht gespielt. Ansonsten hat alles gewonnen.
Ja.
Und er ist auch derjenige gewesen, der immer signalisiert hat, ich glaube daran. Wir haben eine Chance. Wir holen das Ding. Wir werden da was Punkte machen. Die Europäer lagen ja schon 10 zu 6. Ja, 10 zu 4 hinten schon.
10 zu 4, genau. Und dann haben Garcia, Donald und McIlroy Poulter dann 10-6 gewonnen.
Und 1 auf. Das heißt, am letzten noch.
Ja. Thomas, das waren so die ersten 2 Tage. Die Europäer lagen nach dem 2. Tag 10-6 zurück. Man weiß, die Amerikaner brauchen 14,5 Punkte, um sich den Ryder Cup wieder zurückzuholen. Bei einem Unentschieden ist Europa.
Der Titelverteidiger ist er nochmal.
Ist der Titelverteidiger, bleibt der Champion. Und wie gesagt, die Amerikaner brauchten noch 4,5 Punkte, um den Ryder Cup sich zurückzuholen. Das war eine sehr klare Geschichte.
In zwölf Einzeln. Also die hatten 12 Partien, wo es 12 Punkte vergeben, brauchten sie nur 4,5 Punkte.
Genau. Und über diesen 3. Tag, das Spiel deines Lebens, möchten wir jetzt dann reden. Und dann wird's wirklich historisch. Bis gleich.
Olympiasiege, Weltrekorde, Titel und Medaillen. Sports Heroes, Helden des Sports im Gespräch. Meinungen.
Ich möchte wenigstens meinen eigenen Startblock haben und möchte es den Sprintern auch zeigen.
Anekdoten.
Alter schützt vor Leistung nicht.
Packende Geschichten.
Ich war richtig froh, dass wir die Mellyn Jones geschlagen haben, weil sie hatte überhaupt keine Technik, sie hatte Kraft, Schnelligkeit.
Sports Heroes. Sports Heroes. Jeden Mittwoch neu um 12 Uhr auf meinsportradio.de.
Wieder zurück bei das Spiel meines Lebens, heute zum Ryder Cup 2012. Thomas, vor dem 3. Tag war die Lage für die Europäer eigentlich so halbwegs hoffnungslos. Man lag 6-10 zurück. Die Sache ist die, es werden 12 Einzel gespielt und man hat schon so gedacht, Mensch, die Amerikaner sehen schon sehr gut aus. José María Olazabal hat die ganze Woche eigentlich dem ein Jahr vorher verstorbenen Sergi Ballesteros gewidmet. Großer Ryder Cup Spieler, großer Golfspieler aus Spanien, und hatte dann noch samstags abends haben sich die Leute nochmal zusammengesetzt und haben gesagt, hier, wir wollen morgen für Sevi das Ding nochmal drehen. Es war ja schon dann so eine besondere Stimmung dann unter den Spielern, oder?
Ja, die war ja das ganze Wochenende die Stimmung. Es war ja schon, als bekannt wurde, dass Olazabal Captain wird, war klar, das wird sowieso so ein bisschen emotionaler, weil es ist eigentlich ein sehr ruhiger Spieler, aber das war eben wichtig, also diese emotionale Komponente reinzubringen. Und als dann Ballesteros starb, ein Jahr davor, und mit Garcia ist ja zum Beispiel auch jemand dabei, und auch alle Spieler haben ja nicht mal, die ihn kannten sowieso, aber auch die ihn nicht kannten, das war für die ein Idol. Ballesteros ist sowas, das war so der Grand Seigneur des europäischen Golf, das war so ein, das war so Mr. Golf, also da war das so ein edler Spanier, also der war sehr edel, der war sehr ehrlich, der war sehr offen. Und der war auch Mr. Ryder Cup in der Tat, der war so sehr, sehr Ryder Cup-lastig, und das war ich habe am Anfang gedacht, das ist ein Ballast für die Jungs, weil die hatten auf ihren Taschen drauf Ballesteros und so. Das sind so Dinge, wo du dann auch Leute erdrücken kannst mit. Und Das hat aber geklappt offensichtlich, weil diese Ansprache war da, dieses Rauskommen war da, und was hatten sie denn zu verlieren? Ich meine, du liegst 10-6 hinten, du spielst in Amerika. Da sitzen 40.000 Menschen und sind eh gegen dich. Wobei, es waren auch viele Europäer vor Ort, was ich ziemlich cool fand. Die Stimmung war extrem gut.
Ja. Was José María Olazabal dann gemacht hat in der Aufstellung, also man kann ja aufstellen, wie man möchte, die letzten 12 Einzel, wer als erstes rausgeht und wer als letzter rausgeht. Er brachte damit sie in irgendeiner Weise eine Aufholjagd starten können, weil bei 14,5 ist das Ding zu Ende und dann brauchen die letzten drei Spieler eigentlich gar nicht mehr ihre Spiele zu Ende bringen. Zum Beispiel, er brachte die besten Spieler an den Anfang. Also Luke Donald, der über das ganze Wochenende wirklich gut gespielt hatte. Ian Poulter, Mr. Ryder Cup, der alles in Grund und Boden haut. Rory McIlroy, Justin Rose und Paul Laurie waren die ersten fünf, die Ola Fabal auf den Platz schickte. Dagegen setzte dann Davis Love der Dritte, setzte auch die fünf Besten, die das Wochenende gespielt hatten. Bubba Watson, Webb Simpson, Keegan Bradley, Phil Mickelson, Brandon Snedeker. Also man hatte sich ja auf europäischer Seite schon so versprochen, wenn wir jetzt hier mit Donald, Poulter und McIlroy vielleicht so die ersten drei Spiele gewinnen, vielleicht ist dann noch was möglich.
Der Davis Love has heard, also der Kapitän der Amerikaner, sagte hinterher, er hat bei der Aufstellung der Einzel gar nicht drüber nachgedacht, dass sie verlieren könnten. Das war mir ja so eine willkürliche Nummer, da habe ich nicht nachgedacht, was die Europäer machen können, sondern okay, ich setze die Jungs ein und so nach dem Motto, wie ihr Bock habt. Weil wir gewinnen das Ding sowieso. 4,5 Punkte in 12 Einzel holen wir immer. Das war ja so, haben sie auch am Anfang gespielt. Die Europäer hatten nur eine Chance. Vorne Gas geben, damit die hinten nervös werden, die Amerikaner. Und die anderen Jungs, die hinten kamen, Westwood, Hansen, Keimer, Molinari, damit die sozusagen diese Dynamik mitkriegen, die kriegen das ja mit, weil die anderen sind ja schon fast fertig. Die können in einer 12, wenn die abschlagen, du kriegst ja mit, wie es steht. Du weißt ja, okay, das irgendwie, oh, die sind 2 auf, die sind 3 auf, oh, wir sind wieder dran, ich muss jetzt gewinnen. Du pusht ja deine eigenen Leute. Und so war das auch. Die Stimmung kippte so ein bisschen. Also die Europäer kriegten ein bisschen Lauf. Zwischendurch waren wir ja so, sah das ja schlecht aus, sah das ja gut aus, das Dynamische beim Ryder Cup. Die Ergebnisse gehen rauf und runter. Und zwischendurch war dann die Einbindung, die Amerikaner fingen aber an, auch im Fernsehen, wir können ja verlieren. Und das merktest du. Und so spielten sie dann auch. Ja. Und Donald hat losgelegt für die Feuerwehr. Poulter kannst du hinstellen, kann spielen. Gegen den würde ich auch nicht spielen, Ryder Cup. Muss ich sagen, gegen den würde ich nicht als Gegner spielen wollen. Also gib mir jeden anderen, aber nicht Poulter, weil der, egal wie der liegt, egal was er macht, der haut dich weg. Und er hat ja auch den Punkt gemacht. Also, und dann steht's aber mal 10-7, 10-8, 10-9.
Und ganz überraschend Paul Laurie, der Brent Snedeker mit 5-3, wirklich vom Platz schoss. 5-3 heißt, er hat, drei Löcher vor dem Ende hat er fünf Löcher Vorsprung. Und das ist einfach ein Riesenergebnis für ein Einzel.
Vor allem Snedeker hat kurz vorher den FedEx Cup gewonnen, also diese 10 Millionen Dollar Nummer. Das ist ja jemand, der kam mit einem unglaublichen Selbstbewusstsein heraus. Er kam da mit einer unglaublichen Leichtigkeit, hat er auch seine Vierer gespielt. Das war so, Snedeker ist, das ist eine ganz sichere Bank. Und Laurie ist so ein Understatement, den kannte kaum jemand, hat jemand nicht verpfanne. Und der hat einfach auch alles getroffen, das kam mir noch hinzu. Die Amerikaner hatten in den ersten zwei Tagen, wenn man von Glück sprechen kann, die Dinger, die reingehen, nicht reingehen müssen, gingen rein. Die Dinger, die reingehen sollen, gingen dann nicht rein bei den Europäern. Das waren so knappe Geschichten, ist der Golf, Alter. Und auf einmal kippt das alles. Auch da, die Europäer fingen an, lochten unmögliche Putts, spielten unglaubliche Annäherungsschläge. Und McIlroy kam ja noch fast zu spät. Der hat ja dann fast dann Start verschlafen und das sind ja so alles so Dinge. Und dann läuft das. Und dann kriegst du so die Dynamik und dann hinten raus fragst du dich, ich habe nur gedacht, wer kommt denn da noch bei den Europäern? Jetzt, wenn wir die ersten vier gewinnen, steht 10-10 und dann kommt ein Woods, da kommt ein Kutscher, da kommt ein Stricker bei den Amerikanern, ein Duffner, der Furyk. Und wir haben Hansen, wir haben Molinari, wir haben Keimer. Das ist nur Hilfe. Ich habe vorher.
Aber? Ja. Also es stand 10-9. Donald Poulter, McIlroy hatten ihre Matches gewonnen gegen Watson, Simpson und Bradley. Und dann kam, man muss es sagen, der Putt des Ryder Cups, der das Ganze quasi gekippt hat. Justin Rose spielte gegen Phil Mickelson, der an den ersten drei Tagen alles in Grund und Boden geschossen hatte. Ja. Und Justin Rose lag zurück, beziehungsweise es stand gleich auf, glaube ich. Mhm. Und dann gab es den Putt des Ryder Cups.
An der 17. Also die 17. Bahn, es war so ein grün, riesig groß, Amerika halt so üblich, und da gab's eine Fahnenposition vorne rechts, und die meisten Spieler lagen links, und zwei Putt und safe. Und Rose spielte den Ball oben drüber, war fast zu lang, und hatte so einen 25 Meter Putt gefühlt. Also es war so ein riesen langer Putt, musste ganz nach links, der Ball brach nach rechts. Ein Putt, den du einmal in deinem Leben machst. Und er musste ihn tot an die Fahne bringen, das war schon schwierig genug, um das Loch zu teilen. Und bei Mickelson spielt ein Paar und alles safe und alles klar, hurra, hurra. Und Nick Mickelson steht schon und fängt schon an, so, du sagst so, okay, den habe ich jetzt, weil einen auf, an die 18, den habe ich. Und Rose stellt sich hin und puttet und locht diesen Ball ein. Das war für mich bis jetzt das Beste, was ich an Putt jemals in meinem Leben gesehen habe. Also dieses, weil der Rose stand da nicht nur, ich will das Ding hinbringen, der stand da und signalisierte, ich will den lochen. Ich muss den lochen und ich werde den lochen. Und das fand ich wiederum großartig. Mickelson hat als Rose diesen Putt lochte geklatscht.
Ja, ich weiß noch, also die Reaktion von Mikkelsen war, er musste sehr grinsen und dann hat er geklatscht.
Ja.
Also das weil war, das ist dann, das es war quasi ein Überputt. Also sowas zu machen, wie du gesagt hast, einmal im Leben.
Genau.
Und das brachte so die gesamte Stimmung so zum Kippen, beziehungsweise ab da wusste man eigentlich, jetzt ist das eine
es
ganz enge Nummer.
Es ist möglich. Ab da war alles möglich. Also das Kohlsatz gegen Johnson 3-2 verliert, das war die ganze Zeit lang eng. McDowell gegen Zach Johnson 2-1, kann man machen. Garcia.
Ja, er stand dann 12-11 für die Amerikaner.
Mhm.
Dann gewann Sergio Garcia gegen Jim Furyk, stand 12-12. Und dann gewann noch Jason Duffner gegen
Peter
Hanson. Mhm. 13-12 für die Amerikaner. Und dann kamen Lee Westwood und Martin Keimer. Lee Westwood nicht gut gespielt am Wochenende. Martin Keimer überhaupt kein Vertrauen in ihn von Seiten Ola Sabal. Den hat man wirklich nur aufgestellt, weil man ihn aufstellen musste.
Ja.
Hatte man so das Gefühl. Und beide lieferten ab.
Ja. Ich habe vor dem Turnier, also Ryder Cup, auf meinem Blog geschrieben, irgendwie, welcher Spieler wäre der, den ihr dem goldenen Putt wünschen würdet? Also wenn es um alles geht, wer soll da stehen und putten? Für Europa. Ja. Und dann kam Donald, da kam irgendwie, keine Ahnung. Und ich glaube, einer sagte Keimer. Nee, nicht Keimer. Und dann kommt diese ganze Szene in der Reload darauf hinaus, dass Martin Keimer diesen Putt lochen muss. Er musste ihn nicht wirklich lochen. Also hätte er ihn nicht gelocht und hätte er das Loch geteilt, gab ja noch Molinari da hinten, gegen Woods hätte gewinnen können. Mhm. Und dann stehst du da und als Spieler und du weißt, okay, jetzt habe ich zwei Putts, der andere macht einen Fehler. Und die haben beide schlecht gespielt für gegen Keimer. Das war mit Abstand, glaube ich, vom Score her der schlechteste Vierer, der unterwegs war, den Tag. Aber die haben sich gegenseitig immer gegen der Entführung, dann der Entführung eliminiert. Und dann kommen sie jetzt zu 18 und Keimer muss dieses Loch eigentlich nur teilen, oder 1700, genau. Und hat zwei Putts aus 8 Metern, 9 Metern. Und alle waren klar, okay, der gewinnt das Ding. Und dann schiebt er den vorbei, 3 Meter oder 2,5 Meter.
Genau.
Weil er ihn lochen wollte. Und das war, und dann stehst du da als Spieler auf einmal. Und die ganze Welt stand dann hinter. Und selbst Tiger Woods, der wusste ja warten, weil die auch schon auf 18 waren, warteten. Die ganze Welt guckte zu. Und wenn du den Putt machst, wir sprachen am Anfang drüber, bist du der Hero? Machst du ihn nicht, bist du der Zero?
Er war in der gleichen Situation wie damals, Bernhard Langer, 20 Jahre vorher.
Genau.
Und er hat den Putt dann am Ende gemacht.
Und wie? Also super selbstbewusst, aus 2,5 Meter Mitte Loch. Und was dann los war, ich meine, wer sich nicht für Golf interessiert, aber wer das gesehen hat oder auch die Jubel, da kann man erahnen, was da los ist. Also auch im Team, da wurde Champagner gespritzt, die Fans sprangen aufs Feld, 40.000 Menschen sprangen auf, 30 gingen nach Hause, 10.000 feierten. Und ich habe heute die Bilder vor Augen. Ich hab doch Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Das war einfach unfassbar. Wobei, er hatte diesen Glory-Moment, aber das Momentum an sich, also wenn man mich fragen würde, der Ryder Cup war wieder ein Teamwettbewerb und das ganze Team gewonnen und vorneweg Poulter.
Ja, Poulter hat das Ganze mitgerissen und ich glaube, es war an dem Tag, war es dann eine brillante Entscheidung von Ola Fahrball, die besten Leute an den Anfang zu stellen.
Ja, und dass sie es auch gewonnen haben und dass sie es auch nach Hause gebracht haben, das war genau der richtige Punkt. Die einzige Chance, die du hast, wenn du 10-6, 10-7, 10-8, dann hast du einen Run. Wenn du aber 11-6, 12-6, dann ist vorbei, dann kannst du auch abschenken. Dann hören die ja immer noch zu spielen. Das hast du ja gesagt, bei 14,5 Zug, dann wird geteilt, dann können wir teilen die letzten Löcher, lassen so wie stehen und gehen nach Hause. Und das war bis zum Schluss, da war ja bei Woods nachher, der letzte Bahn, der stand auf dem Linksende, komm, wir spielen nicht mehr zu Ende, wir teilen.
Ja, genau.
Und
Thomas, tolle Erzählung bzw. tolle Erinnerung an diesen Wettbewerb, der ja nun wirklich noch nicht lange her ist. Mit den Erinnerungen zum Ryder Cup an sich und mit den Erinnerungen zum Ryder Cup 2012 runden wir das Ganze ab. Bis gleich.
Das Bundesliga-Special. Alle Spiele, alle Tipps, alle Tore. Jeden Freitag ab 12 Uhr, 2 Stunden live auf meinsportradio.de. Übrigens kannst du jetzt alle Sendungen auch einzeln abonnieren. Auf iTunes oder auf meinsportradio.de.
Ein letztes Mal zurück hier bei das Spiel meines Lebens. Heute mit dem Ryder Cup 2012. Thomas, wir haben jetzt eben schon darüber gesprochen. Die Europäer haben 2012 wirklich fast Unmögliches möglich gemacht mit dem Gewinn dieses Ryder Cups nach 10-6 Rückstand. Sie haben den Ryder Cup dann relativ emotional Seve Ballesteros gewidmet, der 2011 gestorben war. Das war schon insgesamt eine ganz runde Nummer, oder?
Ja, das war emotional, das war sportlich, war das so rauf und runter, so eine Achterbahnfahrt, das war gutes Golf, was geboten wurde. Man muss dazu sagen, Ryder Cup ist ja nicht immer gutes Golf, das ist manchmal nur spannend. Das war auch noch wirklich teilweise wirklich, wirklich gutes Golf. Und dann diese ganze Zeit diese emotionale Komponente, immer dieses Silvio Ballesteros. Und Ole Sabal hat ja geweint. Also der Schandaner hat ja geweint, hat gewidmet. Und ich kriege jetzt, wie gesagt, ich sitze jetzt hier wirklich, ich schwöre, ich habe Gänsehaut. Und zwar rauf und runter nur bei den Gedanken daran. Weil das Ganze ist, man muss Ballesteros vielleicht mal gespielt haben, oder keine Ahnung, aber das ist so. Ich wüsste jetzt auch keinen Vergleich. Also musikalisch vielleicht ist es so eine Nummer Paul McCartney. Also so von der Gewichtung her, von der Wichtigkeit für die Spieler, für die Fans, für den Sport. Das ist jemand gewesen, der wirklich diesen Sport gelebt hat und diesen Sport auch nach vorne gebracht hat und für den Sport extrem viel getan hat. Und dass die Mannschaft sich hinstellt und sagt, okay, und ich würde ja jeder von den Spielern mit seine Tasche, wo der Name drauf steht, für Steve oder was, im Leben nicht versteigern. Im Leben nicht.
Ja, es war, wie gesagt, es war eine sehr, sehr emotionale Geschichte und der Ryder Cup findet alle 2 Jahre statt.
Wenn die Chance hat, in die Nähe zu kommen von so einem Ryder Cup, wenn ihr euch überlegt, was macht, fahrt dahin, wenn ihr das nicht gucken könnt, live, schaut es euch an. Das ist wirklich, auch im Netz, YouTube gibt es genug Videos, schaut es euch einfach an, damit ihr auch eine andersweise ein Gefühl dafür kriegt, was das bedeutet. Und fahrt dahin, das lohnt sich wirklich. Musste jetzt sein, entschuldige.
Nee, kein Problem. Wir können eigentlich uns aufs Fazit einigen. Der Ryder Cup ist der geilste Wettbewerb, den es gibt, oder?
Wo soll ich denn schreiben?
Ja.
Es gibt keine Fußballwelt, kommt dagegen an, kein gar nichts. Das sind 3 Tage lang und es hat ja auch nicht umsonst diese Quoten. Das hat ja, glaube ich, Einschaltquoten im fast Milliardenbereich. Und das ist einfach 3 Tage lang Emotion, Sport und alles, was dazugehört, pur. 3 Tage.
Ja.
Und ich freue mich tierisch auf den Eagles.
Mit einem besseren Schlusswort hätten wir diese Sendung nicht enden lassen können. Thomas, ich bedanke mich sehr für deine Zeit.
Ich habe zu danken, dass ich darüber erzählen durfte, weil alleine diese Momente, wieder diese Gänsehaut zu bekommen, ich liebe deine Serie, ist wirklich toll. Und wenn man jetzt hier sitzt und selber was dazu, das ist unfassbar. Also das sind so Gänsehautmomente, toll. Vielen, vielen Dank, Andreas.
Wenn ihr, die ihr zuhört, jetzt auch Bock bekommen habt, mal über euer Spiel des Lebens zu reden, dann schreibt uns an auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com/meinsportradio oder holt euch unsere App auf Android beziehungsweise iOS im iTunes und im Apple Store beziehungsweise im Google Play Store. Und wie gesagt, schreibt uns an, kontaktiert uns, sagt uns, worüber ihr gerne reden möchtet. Wir reden gerne mit euch über das Spiel des Lebens. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt das Spiel meines Lebens. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting. Ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.